Der Austausch der Ratifizierungsdokumente für den neuen japanisch-amerikanischen Sicherheitspakt fand am 23. Juni 1960 statt. Und damit trat er in Kraft. Sobald der Vertrag gültig wurde, erklärte Premierminister Kishi seinen Rücktritt und ein neues Kabinett wurde am 19. Juli um seinen Nachfolger Hayato Ikeda aufgestellt. Für Japan bedeutete dies das Ende der sogenannten Ära der Politik und kündigte den Beginn einer neuen Ära der Wirtschaft an. Die Energie des Volkes, die sich gegen den Sicherheitspakt gerichtet hatte, wurde mehr und mehr auf die Schaffung eines höheren Wohlstandes gelenkt. In Gedanken war Shinichi noch bei jenen Ereignissen von vor 3 Monaten gewesen, als er in San Francisco aus dem Flugzeug stieg. Die Uhr in der Ankunftshalle zeigte 16.35 Uhr. Sie waren der Honolulu-Zeit um 2 Stunden voraus. Mehrere Mitglieder waren gekommen, um sie zu empfangen. »Willkommen, Präsident Yamamoto!« rief eine Frau. Ihren Gruß richtete sie jedoch an den Vize-Generaldirektor Kyoshi Chujo. Sie hatte zwar Bilder von Shinichi in der Seikyo Shimbun gesehen, aber sie hatte ihn nie persönlich getroffen und konnte daher nicht sofort erkennen, wer nun wer war. Sie hatte Shujo, eine etwas stattlichere Erscheinung als Shinichi, für den Präsidenten gehalten. Mit hochrotem Gesicht wies Shujo auf Shinichi. Das ist Präsident Yamamoto. Die anderen mitgereisten Leiter amüsierten sich über Shujos verschämtes Verhalten.
Es tut mir leid.
Die Frau verneigte sich verlegen und entschuldigte sich mehrmals.
Sie können doch nichts dafür. Wir haben uns schließlich noch nie getroffen, sagte Shinichi lächelnd.
Vielen Dank, dass Sie extra hierher gekommen sind. Nachdem er sich herzlich bei allen bedankt hatte, ging er mit allen in die Flughafenlobby. Dort stellte Nagayasu Masaki den japanischen Gästen die Mitglieder aus San Francisco vor. Er begann mit Yukiko Gilmore, einer Frau, die eine führende Rolle in der Stadt an der Westküste gespielt hatte. Sie hatte den Glauben vor 5 Jahren in Yokohama angenommen und war ein Jahr später mit ihrem amerikanischen Ehemann in die Vereinigten Staaten gekommen. Während der kurzen Zeit, in der sie in Japan den Buddhismus praktizierte, konnte sie durch ihren Glauben eine chronische Krankheit, die ständige Aufenthalte im Krankenhaus erforderte, in einen robusten Gesundheitszustand verwandeln. Als sie in San Francisco mit dieser Erfahrung ankam, widmete sie sich von ganzem Herzen, die Lehren des Buddhismus Nichiren Daishonins mit all jenen zu teilen, die japanischer Herkunft waren. Sie verstand nichts von komplexen und schwierigen Theorien, sie besaß einfach eine starke Überzeugung von ihrem Glauben. Eine Überzeugung, die sie durch Erfahrung am eigenen Leib gewonnen hatte. Mehr als 10 Menschen hatten begonnen zu praktizieren, nachdem sie von ihr etwas über den Buddhismus gehört hatten. Auch Diskussionsversammlungen wurden abgehalten, meistens zu dritt oder viert. Obwohl in San Francisco schon seit geraumer Zeit Diskussionsversammlungen abgehalten wurden, waren sie weit davon entfernt, die Freude des Glaubens widerhallen zu lassen. Wenn überhaupt, waren sie eher zu einer Art Bejammerungstreffen geraten, auf denen die Teilnehmer sich gegenseitig trösteten. Die Mitglieder, die zu diesen Versammlungen kamen, hatten Schwierigkeiten, sich mit dem Leben in einem fremden Land zurechtzufinden. Und sie hatten furchtbares Heimweh nach Japan. Wann immer sie sich trafen, äußerten sie natürlich ihre Unzufriedenheit. Aber dieser gegenseitige Austausch von Klagen vertiefte nur ihr Elend. Und am Ende der Versammlung waren alle unweigerlich in Tränen aufgelöst. Schon nach einem kurzen Wortwechsel mit Yukiko Gilmore erkannte Shinichi Yamamoto, welch große Anstrengungen diese Frau auf sich genommen hatte. Sie hatte mit aller Kraft einen einsamen Kampf geführt und er wollte sie von ganzem Herzen loben und ermutigen. Es muss sehr schwer für sie gewesen sein. Danke für alles, was Sie getan haben. Bitte machen Sie sich keine Sorgen mehr. Von jetzt an wird alles gut. Bei diesen Worten füllten sich die Augen der Frau mit Tränen. Als nächstes wandte sich Shinichi an eine Frau, die schüchtern hinter Frau Gilmore stand. Ihr unglückliches Aussehen löste bei ihm Besorgnis aus. Sie machte den Eindruck, als würde das tägliche Leben sie erdrücken.
»Wie ist Ihr Name?« fragte er.
»Ai Lin«, antwortete die Frau. Bitte treten Sie näher und setzen Sie sich. Shinichi bot der Frau einen Stuhl an. Eileen war ziemlich unter Stress. Ihr Ehemann arbeitete beim amerikanischen Militär, hatte aber leider durch eine Spielleidenschaft enorme Schulden angehäuft und sie waren praktisch mittellos. Die Frau war körperlich wie geistig vollkommen erschöpft und hatte bereits an Selbstmord gedacht, bevor sie im Juni des vergangenen Jahres auf den Buddhismus Nichiren Daishonins getroffen war. Wie eine Ertrinkende, die nach einem Strohhalm griff, hatte sie sich entschlossen beizutreten. »Üben Sie den Glauben mit ganzem Herzen aus?«, fragte Shinichi. »Ja, ich übe den Glauben wie Feuer aus«, antwortete sie ohne Zögern. Ihr war zwar beigebracht worden, dass Glaube wie fließendes Wasser das Modell für einen starken Glauben war und dass Glaube wie Feuer einen Glauben bedeutet, der wie eine Flamme auflodert und schnell wieder abstirbt. Aber sie hatte in ihrer Nervosität versehentlich Glaube wie Feuer mit einem starken und leidenschaftlichen Glauben gleichgesetzt. »Oh nein, es ist genau das Gegenteil«, protestierte Yukiko Gilmore und zerrte an Eileens Ärmel. »Das habe ich dir niemals beigebracht.« Shinichi lächelte sanft. »Es würde Ihnen nichts bringen, einen Glauben wie Feuer zu haben«, sagte er. »Aber wenn Sie fortgesetzt einen Glauben wie fließendes Wasser praktizieren, werden Sie gewiss glücklich werden.« Shinichis Worte strotzten vor Überzeugung. Durch diesen einzigen Satz fühlte Eileen, wie sich die dichte Wolke der Traurigkeit über ihrem Herzen lichtete. Als nächstes sprach Shinichi zu der Frau, die neben Yukiko Gilmore stand. »Und wie heißen Sie?« »Ich bin Chiyoko Taylor. In Japan war ich Gruppenleiterin im Bereich Kamata.« »Kamata? Ich habe viele schöne Erinnerungen an Kamata. Kennen Sie vielleicht auch meine Frau?« fragte Shinichi. »Ja, Ihre Frau kam einige Male mit ihren Kindern zu Diskussionsversammlungen in mein Elternhaus. Und die Diskussionsversammlung, an der ich zum ersten Mal teilnahm, fand im Elternhaus ihrer Gattin, bei Herrn und Frau Haruki, statt.« »Wirklich? Wie klein die Welt doch ist, nicht wahr?« rief Shinichi aus. »Und Ihr Mann?« »Das ist er«, antwortete sie und zeigte auf den kräftigen Mann, der neben ihr stand. »Er heißt Paul und arbeitet als Rechnungsprüfer bei der Bundesregierung.« Dann fügte sie irgendwie entschuldigend hinzu, »er praktiziert noch nicht, aber er unterstützt mich in meiner Praxis.« »Das reicht doch, oder?« erwiderte Shinichi prompt. »Er kam gerne mit Ihnen hierher, um uns willkommen zu heißen. Macht ihn das nicht schon zu einem hervorragenden Mitglied?« In diesem Moment begrüßte ihn Paul Taylor freudestrahlend im gebrochenen Japanisch. »Konnichiwa.« »Oh, how do you do?« antwortete Shinichi. Während er mit einer großen Geste Pauls Hand schüttelte, setzte er in seiner Muttersprache fort. »Ich bin so froh, dass Sie mit Ihrer Frau hierher gekommen sind. Das ist sehr nett von Ihnen.« Yukiko Gilmores Ehemann, der neben Herrn Taylor stand, streckte ebenfalls seine Hand aus und schüttelte Shinichis Hand. Er sah sehr würdevoll aus. »Oh, thank you very much«, sagte Shinichi wieder auf Englisch. »Vielen Dank für all Ihre Unterstützung.« Ehrlich erfreut antwortete Herr Gilmore mit starkem Akzent auf Japanisch. »Yamamoto-sensei, omachi shiteimashita.« »Präsident Yamamoto, ich habe darauf gewartet, Sie kennenzulernen.« »Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Sie bitten, weiterhin Ihre Frau und die Soka-Gakkai zu unterstützen.« Die beiden Amerikaner schienen sehr liebenswürdig und fröhlich zu sein. Shinichi überreichte Paul Taylor, der den Glauben noch nicht ausübte, eine Anstecknadel, die an seine Ernennung zum Präsidenten erinnerte. Paul steckte sie hastig an und zeigte sie stolz. Anschließend hielt er eine Kamera hoch und sagte wieder in gebrochenem Japanisch, »Minade, shashin, torimasho!« »Lasst uns zusammen ein Foto machen.« Es war ein strahlend fröhlicher Empfang, das Gegenteil von ihrer Ankunft am Flughafen von Honolulu. Shinichi und seine Begleiter verließen den Flughafen und fuhren zum Drake Hotel in San Francisco, das sich an einer steil abfallenden Straße in der Nähe des Union Square befand. Das 21-stöckige Gebäude in klassischer Architektur
ragte aus dem typischen Stadtbild von San Francisco mit seinen Cable Cars heraus. Nachdem sich alle im Hotel ein wenig ausgeruht hatten, gingen sie gemeinsam mit den Gilmores und den Taylors zum Abendessen. Sie wurden in ein Tempura-Restaurant geführt, wo die japanische Speisekarte auf abgenutztem Papier an die Wand geklebt war. Es hatte etwas Bescheidenes und Gemütliches an sich, ein Lokal für ganz normale Leute. Die Taylors nahmen an, dass die Besucher der westlichen Küche bereits überdrüssig waren, und so hatten sie dieses Restaurant gewählt, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, wieder einmal japanisch zu essen. Die Taylors, die gewöhnlich nicht in der Lage waren, sich den Luxus der japanischen Küche zu leisten, wussten höchstwahrscheinlich über japanische Restaurants in der Umgebung wenig Bescheid. Obwohl die Begleiter das Restaurant etwas zu spartanisch fanden, war Shinichi von der Herzlichkeit der Taylors überaus berührt und empfand eine tiefe Dankbarkeit für ihre Mühen. Für Shinichi war es die größte Freude, diese beiden einfachen, doch mutigen und edlen Frauen zu treffen, die ihr Äußerstes gaben, um die Wurzeln für Kosenrufu in Amerika zu legen. Und umgekehrt war es für die Frauen auch die größte Freude, Präsident Shinichi Yamamotos herzliche Worte der Dankbarkeit für ihre Anstrengungen zu hören und sein ermutigendes Lächeln zu sehen. Obwohl das Essen ziemlich einfach war, so war es doch der erste Dinnerabend für Kosenrufu auf dem amerikanischen Kontinent. Shinichi drückte immer wieder den beiden Ehemännern gegenüber seine Dankbarkeit aus. Obwohl es schien, dass keiner der beiden gut Japanisch verstand, nickten und lächelten sie mit glänzenden Augen zurück, als ihre Ehefrauen Shinichis Wort übersetzten. Yukiko Gilmore erhielt während des Essens einen Anruf. Einige Mitglieder waren auch zum Flughafen gefahren, um den Präsidenten der Soga Gakkai und seine Begleiter zu treffen, kamen jedoch zu spät. Sie hatten sich jetzt bei den Gilmores zu Hause versammelt. Als Frau Gilmore die Situation erklärte, dachte Shinichi: Die Umstände dieser Mitglieder sind sicher nicht einfach. Es muss für sie eine große Herausforderung gewesen sein, Zeit, Mittel und Möglichkeiten zu finden, um uns am Flughafen zu treffen. Wahrscheinlich haben sie sich den ganzen Weg lang gesorgt, ob sie rechtzeitig ankommen. Wie traurig müssen sie gewesen sein, als sie ankamen und wir bereits weg waren. Sicher sind sie sehr enttäuscht zu den Gilmores zurückgefahren. Mehr als alle anderen werden sie jetzt meine Ermutigung brauchen. Das ist meine Verantwortung und Pflicht. Shinichi Yamamoto wollte sofort aufbrechen, um die Mitglieder zu treffen, aber er fühlte, dass es den Taylors und den Gilmores gegenüber sehr unhöflich wäre, mitten während des Abendessens zu gehen. Schließlich bat er die Frauenabteilungsleiterin Katsuki Ohara sowie Nagayasu Masaki an seiner Stelle zusammen mit Yukiko Gilmore zu den wartenden Mitgliedern zu gehen. Er gab ihnen eine Botschaft und einige Geschenke als Ermutigung mit. Shinichi war sich stets der Wichtigkeit eines jeden Momentes bewusst und er vernachlässigte keinen Augenblick. Sieg oder Niederlage in einer Schlacht hängen davon ab, ob man im entscheidenden Augenblick die Initiative ergreift. Beim Ermutigen von Freunden, nun, da gibt es ebenfalls Augenblicke, die man nicht versäumen darf. Shinichi reagierte und handelte immer schnell. Seine behenden Reaktionen waren vielleicht zum Teil seiner Feinfühligkeit zuzuschreiben, die ihm aus dem ernsthaften Selbstversprechen erwachsen war, seine Verantwortung als Präsident der Soga Gakkai zu erfüllen. Er war stets von dem Gedanken getrieben, dass eine Gelegenheit für immer verloren ist, wenn man es versäumt, den richtigen Augenblick zu nutzen. Wie wichtig es war, schnell zu handeln, das hatte er sich auch als junger Mensch tief in sein Leben eingraviert, als er mit aller Kraft seinem Meister Josei Toda diente. Hier hatte er sein strenges Training als jener Schüler erhalten, der die Verantwortung für die Zukunft tragen würde. Nachdem Kiyohara und die anderen gegangen waren, sagte Shinichi zu Paul Taylor: »Ich entschuldige mich für die Aufregung. Ich möchte wirklich nach besten Kräften die Aufrichtigkeit jener erwidern, die den ganzen Weg zum Flughafen auf sich genommen haben, um uns zu treffen. Buddhismus ist nichts Außergewöhnliches. Er lehrt den richtigen Weg im Leben und wie man sich als Mensch verhalten soll.« Als Chiyoko Taylor das übersetzte, hörte ihr Mann Paul konzentriert und mit ernsthaftem Gesicht zu. Dann lächelte er, seine Augen leuchteten und er streckte die Hände in einer Geste des Verstehens aus und rief in einer Mischung aus Englisch und Japanisch:
Oh, Bobo, wunderbar. Oh, Buddhismus, wunderbar.
Die Augen seiner Frau füllten sich mit Tränen. Sie hatte sich den Kopf darüber zerbrochen, wie sie ihren Ehemann dazu bringen könnte, den Buddhismus wenigstens ein kleines bisschen zu verstehen. Ihr Gesicht zeigte tiefe innere Bewegung, als sie zu Shinichi sagte:
Sensei, vielen Dank. Zum ersten Mal sehe ich meinen Mann so glücklich, wenn er jemanden zuhört, der vom Buddhismus spricht. Es kommt mir wie ein Traum vor, wenn ich daran denke, dass Sie morgen zu unserer Diskussionsversammlung kommen. Es tut mir jedoch leid, Ihnen sagen zu müssen, dass es hier in San Francisco nicht viele Mitglieder gibt.
Das macht nichts, sagte Shinichi. Ich bin gekommen, um die Samen zu sehen. Morgen, das wird ein neuer Start. Chiyoko Taylor gravierte Shinichis Worte in ihr Herz.